Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Und ich lege meinen Pinsel aus der Hand und grüße.
Heute Edvard Munch.
Ja.
Ein Maler irgendwo aus Skandinavien, der bekannt geworden ist für das Bild Der Schrei, wovon es ein Emoji gibt, was ich irgendwie so schön finde.
Ja, das glaube ich. Ja. Also genauer gesagt ist der Mann 1863 in Norwegen geboren worden und er verursacht mit seinen Bildern 1892, das ist auch der Anlass der Sendung, einen epochemachenden Skandal in Berlin mit einer Kunstausstellung. Und wir haben festgestellt, dass dieser Skandal so wichtig war, dass wir da eine ganze Sendung zu machen.
Nee, komm, wann war das?
1892.
Krass. Okay, genau, ich bin gespannt. Damals konnte man ja wahrscheinlich auch noch mit relativ geringem Aufwand für einen Skandal sorgen. Heute muss man Tomatensuppe auf den Van Gogh schütten und sich davor festkleben.
Ja, also ich sag mal so, nur mal ganz kurz, also er kommt aus Norwegen, er war, also eine relativ komplizierte Zeit hat Norwegen hinter sich, immer wieder in Abhängigkeiten von Schweden, dann mal von Dänemark, also richtig so unabhängig war das Land nie, immer Teil irgendeiner skandinavischen Union. Und Ende des 19. Jahrhunderts ist da also gerade sozusagen so ein bisschen, wie soll ich sagen, Stress natürlich auch. Und Skandinavien ist in Unruhe, da gibt es auch Russland noch an der Seite. Also eine relativ unruhige Situation. Aber Edvard Munch, der wächst in Oslo auf, das damals Christiania heißt. Und wohlbehütet sozusagen zunächst einmal die ersten paar Jahre mitmacht, aber dann geht es schon relativ bald los, dass er in einer Situation aufwächst, voll von Krankheit, Tod und Elend und Siechtum. Und wenn du sein Werk durchschaust, dann ist das ein Motto, das man immer wieder findet. Also, als er fünf ist, stirbt seine Mutter. Dann kurz danach stirbt seine Schwester an der Schwindsucht. Dann gibt es eine weitere Schwester, die hat Depressionen. Die ist also wirklich im Grunde genommen lebensunfähig. Von fünf Geschwistern starben drei in sehr jungen Jahren. Und Edvard selber war auch sehr schwächlich.
War das nicht damals normal eigentlich noch so eine hohe Sterblichkeit oder waren wir da schon raus?
Nee, da waren wir schon ein bisschen, also es ist jetzt häufiger gewesen als heute, das stimmt, aber, und es gab ja auch noch nicht so viele Medikamente, aber aha, gegen Depressionen, das war halt damals wie heute schwierig und insofern, so, aber Tuberkulose, da ist natürlich was gegen zu machen heutzutage, das stimmt, aber wichtiger
warum
ist
hieß das eigentlich Schwindsucht? Ich guck das nach, ich guck das nach, irgendwo wird das stehen, während du erzählst, guck ich das nach.
Okay. Also man kann durchaus sagen, dass Edvard Munch als prägende Erfahrung seiner ersten Jahre diese drei Elemente hatte, Krankheit, Schwermut, Tod, sagen wir mal. Ja. Und wenn man seine Bilder sich anguckt, dann kann man wirklich sagen, dass seine Malerei auch um diese Themen gekreist hat. Und möglicherweise kann man sogar so weit gehen, dass er, ja, wie soll ich sagen, eine Art Therapie gemacht hat mit dieser Malerei und sie uns sozusagen vorführt. Bevor er das macht, studiert er in Oslo an der Universität. Er gilt als ein wirklich großes Talent im Bereich der Kunst. Er ist zunächst einmal vom Realismus in der Kunst geprägt. Er zeichnet damals an der Universität in Oslo jedenfalls zunächst einmal als großes Talent natürlich, zeichnet er das, was er sieht, also eine Art Malerei des Realismus. Das zeigt, wie der Alltag ist, wie die Menschen aussehen, wie die Gegenstände aussehen, fast wie ein Fotograf. Aber er hat oftmals so einen politischen Unterton und er hat oftmals auch einen sozialkritischen Blick. Und im Zuge seiner, ich sag mal, künstlerischen Entwicklung verändert sich das so ein bisschen. Er wächst ja auf, das muss man immer dabei wissen, in Zeiten, ich sag mal, eines stockkonservativen Kaiserreichs. Wir hatten ja öfter schon über Kaiser Wilhelm II. Gesprochen, der eben einerseits der Moderne zugewandt war. Aber im Bereich der Kunst wurde er stinkig, wenn eine Kunst sich über das Zitat von mir bezeichnete Gesetz oder die Schranken hinwegsetzt. Dann ist es keine Kunst mehr, sondern Fabrikarbeit. So, das hat er gesagt.
Also alles, was mir nicht gefällt, ist keine Kunst.
Genau, genau. Und wenn du dir die Bilder anguckst, wenn du dir die Bilder anguckst, die unser Kaiser Wilhelm schön fand, dann siehst du dort Historienmalerei, Schlachtengemälde.
Rührende Hirsche.
Ja, dann siehst du den Kaiser mürrisch in die Weltgeschichte blickend.
Ja.
Und so weiter. Also sieht das, die Bilder kennen wir ja auch. Die hängen ja auch oft in Museen. Das ist ja auch ein Zeichen der Zeit sozusagen. Deswegen sollte man da nicht nur drüber lachen. Aber es ist eben das sozusagen, was damals, ja, sozusagen en vogue war und was auch in Galerien hing und was also öffentlich gewollt war. Man wollte sozusagen eine heldenhafte Vergangenheit zeigen. Man wollte mit Historienmalereien eben Huldigungen aussprechen. Und das ist im Grunde genommen stockkonservativ und eben traditionsverpflichtet. Und gleichzeitig, und das ist eben das Widersprüchliche, was sich nicht nur in Kaiser Wilhelm als Person, sondern auch in der Zeit widerspiegelt, gleichzeitig entwickelt sich das krasse Gegenteil in der Kunst, in der Malerei, in der Musik, in der Literatur, in der Architektur und im Theater. Ja, im konservativen Kaiserreich entwickelt sich die moderne Kunstlandschaft. Das ist, finde ich, wirklich extrem beeindruckend. Und in diese Zeit hinein, 1892, stellt Edvard Munch in Berlin aus und zeigt den Leuten zum allerersten Mal, ja, die haben von Dali nichts gehört, von Picasso nichts gehört, das war alles noch fremd. Er zeigt denen zum allerersten Mal ein Blick sozusagen in das Innere, also das, was man als Expressionismus versteht.
Ja.
So, das heißt, wenn du den Schrei, den hast du am Anfang gesehen oder beschrieben, das ist eine Karikatur eines Kopfes, zum Schrei der Mund geformt und aufgerissene Augen. Und im Hintergrund siehst du Wellen. Und diese Wellen ziehen sich immer wieder durch seine Bilder durch. Es sind angeblich Frauenhaare, könnten aber auch Wasserwellen sein.
Mhm. Angeblich so, Frauenhaare, okay.
Ja, wenn du dieses Bild anguckst, dann siehst du einerseits ein Entsetzen,
ja,
als Ausdruck. Aber andererseits kriegst du gleichzeitig auch einen Einblick in die Seele dieses Gesichtes, nämlich die totale Verletzlichkeit. Und das gab es bis dahin nicht. Und als die Leute das gesehen haben, die Aussteller und die Produzenten dieses Kulturbetriebs, haben sie gesagt, das muss weg. Das könnte man nicht zeigen. Das muss auf der Stelle weg. Und da gab es einen gewaltigen Streit in Berlin, ob man diese Ausstellung sofort wieder einkassiert oder ob man dazu den hochoffiziellen Beschluss sozusagen der Theatermacher und der Galeristen braucht. So, und es wurde im Grunde genommen einkassiert und die Leute waren entsetzt, weil nämlich nicht nur sie einen Blick in das Innere bekommen haben, sondern weil sie auf einmal den Gegensatz zum Realismus vor Augen geführt haben, bekamen. Also mit deformierten Formen und Körpern. Diese deformierten Formen sollten ja auch einen Blick ermöglichen in das Innere des Künstlers.
Ja.
Er sollte malen, wie er empfand. Das ist ja Expressionismus und nicht das, was er eins zu eins sieht.
Ja.
So, das war das eine. Und das zweite, Edvard Munch ist ein Vorreiter für die serielle Malerei. Das bedeutet, du findest ein und dasselbe Motiv in unterschiedlichen Bildern wieder. Diese Wellen, also Frauenhaare, findest du bei Edvard Munch in ganz vielen Bildern. Er hat den Schrei in ganz unterschiedlichen Varianten gemacht und auch als Buchdruck veröffentlicht. Also er hat das in Bücher reingedruckt, er hat es in unterschiedlichsten Formen seriell verarbeitet, so etwa wie die Lebensmittelbüchsen von Campbell aus der Hand eines gewissen Andy Warhol.
Ja.
Das kannst du heute im Museum of Modern Art in New York bewundern. Also, es gibt ein zentrales Bildmotiv bei ihm. In verschiedenen Gemälden kommt das wieder hervor. Und das deutet eben darauf hin, dass ihm dieses Motiv ganz besonders wichtig ist. Und deswegen kommt das halt immer wieder. So, und mit diesen beiden Dingen, also Expressionismus und serielle Malerei, stellt sich Edvard Munch an die Spitze geradezu des dann beginnenden Expressionismus, der ja großartige Bilder hervorgebracht hat.
Die es mit Sicherheit auch schon vorher gegeben hat, aber niemand hat sie veröffentlicht, ne?
Nein, die gab es vorher noch nicht.
Es hat nie jemand auch im Keller für die Schublade so gemalt.
Naja, das kann ich natürlich nicht völlig ausschließen, aber die sind ja mit Namen verbunden und die sind halt an einer bestimmten Zeit geboren und vorher gab's das nicht. Also das ist mit dem Ende des 19. Jahrhunderts beginnt das. Und wenn du dir Bilder von Salvador Dali anguckst, die sind ja total skurril teilweise. Ja, die sind ja völlig aus Luft und Raum und Zeit herausgestellt und haben eigentlich überhaupt keinen Bezug zu uns. Du musst erstmal eine Zeit lang draufschauen, um zu empfinden, was das eigentlich bedeutet. Das ist ja bei Picasso ähnlich. Wenn du dessen Körpermotive dir anschaust, da stimmt ja kaum etwas bei manchen Bildern. Da sind Arme an der falschen Stelle und so weiter. Aber er will damit etwas ausdrücken. Das muss man jetzt nicht mögen. Es ist einfach nur eine Form sozusagen der Darstellung.
Genau, Kunst, und die das, man mögen muss, ist das, was Kaiser Wilhelm gefällt. Ja,
ja, genau. Und das hat halt 1892 einen unglaublichen Aufstand hervorgerufen, wirklich ein richtiges markerschütterndes Skandal. Und jetzt komme ich dazu sozusagen, wo ich mir denke, irgendwie ist dieser Schrei von Edvard Munch etwas, das mir sofort die Ukraine in den Kopf holt, wo ich sofort sage, eigentlich ist das ein Blick, den ich heute im Fernsehen auch habe, wenn ich Menschen mit aufgerissenen Augen und Angst und Schrecken im Gesicht weglaufen sehe oder jedenfalls irgendwie angucke.
Ja, immer wieder, wenn das Entsetzen so groß ist, also wenn das Entsetzen, wenn das Entsetzliche mich überwältigt. Ich habe eine sehr, sehr hohe Toleranz für Entsetzliches. Aber an dem Punkt, wo es mich überwältigt, sehe ich Munchs Schrei. Das ist, ja.
Und das wiederum bedeutet, das ist ein absolutes Jahrtausendwerk, dieses Bild. Ja. Und hat auch den entsprechenden Preis. Also ich habe es nicht geglaubt, aber es ist 2012 versteigert worden. Und zwar eine Variation des Originals. Nicht mal das Original in New York. Und das hat 119,9 Millionen Dollar gebracht. Das war die teuerste Versteigerung eines Gemäldes. Bis dahin war es, glaube ich, irgendein Warhol. Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls das war die bis dahin teuerste Versteigerung. Das heißt, der Wert drückt sich auch tatsächlich in diesem Geldbetrag aus, der natürlich irgendwie völlig absurd ist.
Ja, aber der auf Kunstmarkt der Seite, ist halt auch eine riesen Betrug. Also das, aber trotzdem, klar, aber innerhalb trotzdem. Dieses betrügerischen Systems ist trotzdem irgendjemand bereit, 120 Millionen Dollar auszugeben.
Genau. Und dieses Bild ist tatsächlich etwas, also es gibt nicht viele Bilder, die mich derartig beeindrucken. Das muss ich nur von weitem sehen und sofort habe ich eine ganze Kette von Assoziationen im Kopf mit schrecklichen Ereignissen. Und da muss ich dann sagen, ist ein expressionistisches Bild wie dieses wirklich etwas, was einen im Leben weiterbringt, muss ich wirklich sagen. Weil also ich habe noch nie sozusagen durch ein Bild angefeuert mich damit beschäftigen müssen oder mit etwas anderem so beschäftigen wollen, dass ich etwas davon habe sozusagen, dass ich Erkenntnisse gewinne für mich. Aber beim Schrei von Edvard Munch muss ich wirklich sagen, das ist wirklich markerschütternd. Und das, finde ich, ist ein absolut unglaubliches Bild.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Alles klar.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 7. November 2022 auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.